Deutschlandfunk.
Vor 80 Jahren ging in Berlin der Rundfunk im amerikanischen Sektor auf Sendung. Fast 50 Jahre lang hat der RIAS Hörspiele produziert. Eines davon holen wir heute aus dem Archiv. Selbst ist der Mord von Erik Kellermann, inszeniert von Rainer Klute. Das Stück stellt die unbequeme Frage: Wenn das Risiko gering und das Preisgeld hoch ist, was sind wir bereit zu tun? Hören Sie zum 80-jährigen Jubiläum des RIAS Berlin das Kriminalhörspiel Selbst ist der Mord, erst gesendet am 2. Juli 1984 für die RIAS-Reihe Achtung Hochspannung.
Achtung Hochspannung! Der Krimi im RIAS.
Heute Selbst ist der Mord von Erik Kellermann. Regie Rainer Klute.
Schatz. Schatz.
Ja?
Hängst du mir bitte schon mal den grauen raus?
Den mit den hellen Streifen?
Ja, bitte.
Ist denn heute was Besonderes in der Firma?
Die Herren aus Kopenhagen machen auf der Durchreise nach Basel bei Station.
Das ist ja wohl ein langer Tag. Vielleicht auch wieder so ein langer Abend wie neulich mit den Japanern?
Um Gottes Willen, bloß nicht. Danke.
Dann schaffst du es wohl heute wieder nicht, bei Mutter anzurufen.
Ich glaube kaum.
Womit du mir wohl sagen willst, dass du dich freuen würdest, wenn ich es dir abnehme, hm?
Du hast es erraten.
Sie wird wissen wollen, wann wir sie wieder mal besuchen.
Waren wir denn nicht erst vor kurzem bei ihr?
Wie man es nimmt. Genau vor 6 Wochen.
Was? 6 Wochen?
Ja.
Kommt mir kürzer vor.
Liegt daran, dass du viel zu viel um die Ohren hast. Dass du eigentlich immer nur für das Geschäft da bist.
Am besten schlägst du den Termin in der nächsten Woche vor.
Mhm. Ist da nicht die Messe in Bordeaux?
Ja. Total vergessen. Da muss ich ja hin. Mit Semrit.
Ja. Am besten regle ich das wie immer.
Wie immer?
Mhm. Mit viel Diplomatie und noch mehr Fingerspitzengefühl.
Du bist ein Schatz.
Dein Schatz?
Mein Schatz.
Ja, was ist? Gut, ich nehme an. Berger? Hallo, Bengtsen. Sie rufen sicherlich wegen der 2 LKWs an. Ich muss Ihnen leider sagen, dass wir da ziemliche Probleme kriegen. Wir kommen einfach nicht mit dem Abfüllen nach. Die Anlage läuft schon in 2 Schichten mit über 85.000 Flaschen die Stunde. Mehr ist nicht drin. Natürlich haben wir schon an eine 3. Schicht gedacht. Aber machen Sie das mal dem Betriebsrat klar. Bei dem ist gestern Nacht selbst mein bester Mann gescheitert. Im Moment prüfen wir, ob wir nach Tangelskamp ausweichen können. Vielleicht können wir dort noch ein paar Kapazitäten freimachen. Wie wir das schaffen wollen? Naja, wie man das eben so macht. Ich denke da im Moment zum Beispiel an die Coburger, für die wir ja immer noch in Lizenz die Fruchtsäfte abfüllen. Wenn alles klappt, melden wir denen einen Maschinenschaden und fahren dann zwei volle Schichten nur für euch. Müsste für die beiden LKWs reichen. Naja, kein Grund zum Danken.
Hallo, Chef.
Hallo, setz dich. Okay. Entschuldigung. Es wäre nur schön, wenn euer Außendienst in Zukunft erstmal bei uns nachfragen würde, bevor er solche heißen Termine zusagt. Ja. Okay, wiederhören. Na, Leo, wo brennt's denn?
Tja, es ist hoffnungslos. Der Betriebsrat blockiert, und zwar auf der ganzen Linie. Selbst die Jungs aus der Technik, die sonst jeden Scheiß mitmachen, schmeißen das Handtuch.
Da kann man nichts machen. Obwohl man etwas machen muss. Wir liefern die beiden LKWs nach Mannheim.
Ja.
Und wenn es hier bei uns nicht läuft, dann stelle ich mich in Tangelskamp selbst an die Anlage.
In Tangelskamp? Wie soll denn das klappen?
Ganz einfach. Wir setzen die Coburger mit irgendeiner glaubhaften Begründung kurzfristig auf Warteliste. Maschinenschaden oder sowas.
Dann müsste aber der Betriebsleiter mitmachen. Und der heißt in Tangelskamp immerhin Grünwald.
Und genau bei dem habe ich noch was gut.
Harter Brocken, der Grünwald.
Ich weiß. Aber auch hier wäscht eine Hand die andere. Ich will möglich machen, was die Planungsabteilung für unmöglich hält. Wir liefern genau die Menge, die Bengtsen und seine Leute an die Sparkette verkauft haben. Klar?
Gut. Chef?
Ja?
Also, es gibt da ein paar Sachen, die macht Ihnen keiner nach.
Kann sein, Leo. Aber ich kann es nun mal nicht ab, wenn die falschen Leute an den falschen Stellen sagen, dass etwas Machbares nicht zu machen ist. Es geht. Alles geht. Man muss es nur wollen.
Verzeihen Sie, ist hier noch frei? Darf ich mich zu Ihnen setzen?
Natürlich. Bitte nehmen Sie ruhig Platz.
Vielen Dank, Herr Berger.
Wie bitte?
Ich sagte vielen Dank, Herr Berger.
Ich möchte nicht unhöflich erscheinen, aber kennen wir uns? Ich kann mich beim besten Willen nicht an Sie erinnern.
Sie kennen mich nicht, aber ich kenne Sie.
Weil Sie meinen Namen wissen?
Nein, nicht nur, weil ich Ihren Namen weiß, sondern weil ich Sie kenne wie einen Bruder.
Hä?
Oder sagen wir, doch zumindest wie einen guten Freund. Ich habe Sie nämlich über 4 Monate lang beobachtet und gewissenhaft studiert.
Und wozu das Ganze?
Bevor man mit einem neuen Partner ein Geschäft macht, zieht man doch wohl gewisse Erkundigungen ein.
Ein Geschäft?
Ja, und zwar ein äußerst interessantes.
Geschäfte sind für mich immer interessant. Also, schießen Sie los.
Sie können bei uns 1 Million Mark verdienen.
1 Million?
Ja.
Oh Mann, oh Mann. Und wen soll ich dafür umbringen?
Einen alten Mann in Mittenwald.
Das ist auch ein schlechter Witz. Ein saublöder sogar.
Keineswegs.
Hören Sie. Ich werde jetzt vielleicht ein bisschen unfreundlich, aber ich muss es einfach sagen. Sie sind verrückt. Ja, völlig verrückt. Ein Irrer. Ein Spinner. Kommen einfach daher, gehen in ein Café und bieten irgendeinem Menschen 1 Million für einen Mord an. Gibt's doch gar nicht. Sowas kommt doch nicht mal in den lächerlichsten Comicheften vor.
Sie irren sich, mein Lieber. Ich
weiß nicht, woher Sie meinen Namen haben, was Sie von mir wissen und was Sie wirklich von mir wollen.
Aber ich bin, und das möchte ich zwischen uns klarstellen, nicht Ihr Lieber.
Natürlich, Herr Berger, natürlich. Und trotzdem irren Sie sich, wenn Sie mich für einen Verrückten halten und das alles für Zufall oder gar Unsinn. Ich bin nicht einfach in dieses Café gegangen und habe irgendeinem Menschen viel Geld für einen Mord angeboten. Nein, nein, nein. Ich habe heute Mittag ab 13.15 Uhr in genau diesem und nicht irgendeinem Café gewartet, um nicht irgendeinen, sondern vielmehr einen ganz bestimmten Menschen zu treffen. Einen Menschen, den ich, wie ich Ihnen schon sagte, mehrere Monate lang beobachtet habe. Und zwar nicht, um ihn eine Million für einen Mord, sondern um ihm viel Geld, sehr viel Geld für ein gutes Geschäft zu bieten.
Wenn Sie wirklich einen Mann für ein solches Geschäft suchen, wie gesagt, wenn, dann haben Sie nicht besonders gut gearbeitet. Dann haben Sie die Mühe von 4 Monaten vollkommen umsonst investiert.
Darf ich fragen, warum?
Natürlich. Warum nicht? Klar, dürfen Sie fragen. Sie fragen, ich antworte. So eine Art heiteres Berufsraten, nicht wahr?
Sie lenken ab. Warum und wieso habe ich meine Planungsphase umsonst investiert?
Weil Sie ganz offensichtlich nicht nur verrückt sind, sondern auch noch naiv. Ich habe nämlich nicht nur einen gesunden Menschenverstand, ich kann auch Recht und Unrecht, Gut und Böse bestens auseinanderhalten. Außerdem verachte ich jede Art von Gewalt. Aber vor allem, und das werden Sie ja sicherlich bei Ihren Beobachtungen nicht übersehen haben, vor allem befinde ich mich in beruflich gesicherter Position, verdiene also gut. Genau wie meine Frau. Wir haben keine Schulden, keine Probleme. Es ist also nichts da, was mich reizen könnte, so ein Wahnsinnsangebot überhaupt ernst zu nehmen.
Eben.
Was heißt eben?
Sehen Sie, wir suchen uns unsere Leute ganz genau aus. Und dabei ist die Voraussetzung Nummer 1, dass diese sich nicht in Notsituationen befinden, die sie vielleicht zwingen könnten, unter Druck auf ein solches Angebot einzugehen. Nein, unsere Ansprechpartner sollen sich frei entscheiden können. Sie sollen sich freiwillig und somit ausgesprochen gern auf unsere Bedingungen einlassen. Nur so kann ein wirklich gutes Geschäft zu einem wirklich guten Abschluss kommen. Es muss nicht nur der Preis stimmen und die Leistung, sondern auch die Einstellung, die Motivation. Die Identifikation mit der Aufgabe muss, sagen wir mal, deckungsgleich sein. Und das erreichen wir nur bei Menschen, die nicht unter Druck stehen, sondern die ganz im Gegenteil freischalten und walten können, mein Lieber.
Ich kann mich nur wiederholen, ich bin nicht Ihr Lieber. Und Sie sind verrückt.
Vielleicht mag sein. Auf jeden Fall bin ich bisher sehr erfolgreich in meiner Branche.
Erfolgreich in Ihrer Branche? Erfolgreich in Ihrer Branche? Wir? Was heißt das überhaupt, wir? Kommen Sie mir jetzt bloß nicht mit irgendeiner geheimnisvollen Organisation. Ach, was rede ich? Ich sollte lieber gehen, endlich hier abhauen.
Statt zu gehen, sollten Sie lieber immer schön der Reihe nach vorgehen.
Oh Mann, worauf lasse ich mich da bloß ein? Ein Geschäft mit Mord schlägt er mir vor. Ein Mordsgeschäft sozusagen. Und dann immer schön der Reihe nach. So als wenn kleine Kinder Ene Mene Mu spielen.
Ich würde sagen, es ist vorerst eine Art Planspiel.
Was wissen Sie denn von Planspielen?
Kein Marketingkolleg ohne Planspiele. Kein Kursus, keine Schulung ohne diese unsichtbaren Schachzüge, diese geistigen Sandkastenspiele, mit denen Strategien und Produktideen ausprobiert werden. Eine Marktlücke wird gesucht, ein Produkt entwickelt, das Budget wird vorgegeben und das Ziel festgelegt. Ist es nicht so, Herr Berger? War es nicht vor wenigen Wochen auch in Bad Harzburg so? Und vorher mit Professor Gröber in Göttingen? Letzten Herbst auf der Außendiensttagung in Luzern?
Also das muss man Ihnen lassen. Fleißig waren Sie wirklich.
Na, danke.
Und trotzdem, selbst wenn es nur ein Planspiel ist, ein Mord bleibt ein Mord. Und das ist ja wohl was anderes als irgendein Markenartikel.
Ich sehe da keinen so großen Unterschied. Auch für mein Geschäft ist ein Markt da, in dem Angebot und Nachfrage stimmen. Nur der Vertriebsweg muss immer wieder neu aufgebaut werden.
Herr Oberzahlen, bitte. Sie sind noch verrückter, als ich dachte. Und darum werde ich nun auch endgültig gehen. Aber vielleicht verraten Sie mir vorher noch, wie Sie ausgerechnet auf mich gekommen sind. Vielleicht habe ich dann wenigstens etwas zu lachen, wenn ich diese Geschichte weitererzähle.
Es ist Ihre lauernde Zurückhaltung bei neuen Geschäften, Ihre gründliche Art, Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwägen, Ihr sicherer Instinkt dafür, gute Gewinne aufzuspüren.
So viele Komplimente?
Es kommt noch besser.
Vielleicht schreiben Sie mir mal eine Beurteilung.
Das ist wohl kaum nötig.
Nicht nötig?
Nein, denn im Großen und Ganzen gebe ich im Moment nur wieder, was ohnehin in Ihrer Personalakte steht.
Sie kennen meine Personalakte?
Sie war sozusagen die Basis für unsere Zusammenarbeit.
Herr Oberzahlen, bitte! Glauben Sie mir doch endlich, ich werde weder dieses noch sonst irgendein Geschäft mit Ihnen machen.
Das würde mich sehr wundern. Zumal aus Ihrer Akte unter anderem hervorgeht, dass Sie für den Erfolg bestens geschult sind.
Und?
Daher wissen Sie auch, dass alles seinen Preis hat. Und wie wenig der Erfolg allzu oft mit ethischen Grundsätzen wie Moral oder Anstand zu tun hat. Denn Geschäfte, vor allem die guten, sind meistens auch irgendwo schlecht. Es gibt kein gutes Geschäft, welches nicht zugleich auch jemandem schadet. Kein Gewinner ohne Verlierer.
Machen Sie sich da nicht etwas zu einfach?
Mag sein, aber ich befinde mich auch nicht mit Ihnen auf einer Ihrer Dauerkonferenzen. Ich führe lediglich ein kurzes Gespräch mit Ihnen. Und zwar noch genau bis 13.30 Uhr. Wir müssen also in 5 Minuten durch sein. Nennen wir die Dinge also ruhig weiterhin beim Namen, machen wir es uns gemeinsam so einfach wie möglich. Der Mann heißt Wollny, Klaus Wollny. Er ist 72 Jahre alt und Hotelier in Mittenwald. Das Haus trägt den Namen Tannengrund. Er selber wohnt oberhalb des Ortes auf der Latschenalm. Die genaue Anschrift und ein Bild des Mannes bekommen Sie nachher.
Es ist aber jetzt kein Planspiel mehr. Sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass ich...
Ich glaube gar nichts. Aber ich weiß, dass Sie mir jetzt zuhören werden. Denn das, mein lieber Herr Berger, dürfte Ihr Gewissen ja wohl noch nicht allzu sehr belasten. In diesem Umschlag hier ist alles, was Sie brauchen. Und sozusagen als kleine Argumentationshilfe ein Vorschuss von 100.000 Mark. Die gehören hier mit Ihnen. Und zwar unabhängig davon, ob Sie in dieses Geschäft einsteigen oder nicht. Sollten Sie jedoch Interesse haben, dann brauchen Sie nur nächsten Dienstag um die gleiche Zeit wieder an diesem Tisch Ihren Kaffee zu trinken. Dann weiß ich Bescheid. Obwohl Sie mich mit Sicherheit nicht sehen werden. Ach ja, bei dieser Gelegenheit wird Ihnen dann auch die Waffe übergeben.
Die Waffe?
Ja, eine 22er Smith & Wesson mit Schalldämpfer. Den haben unsere Spezialisten selber gebaut.
Hören Sie.
Danach haben Sie dann 2 Wochen Zeit, den Job zu machen, wie man so schön bei Ihnen sagt.
Ich frage mich, warum ich jetzt nicht einfach die Polizei hole.
Erstens würde man Ihnen kein Wort von der Geschichte glauben. Und zweitens wäre es wohl das Dümmste, was Sie machen könnten.
Das Dümmste?
Ja, denn Sie würden ja damit nicht nur auf das Geschäft, sondern auch auf die 100.000 verzichten. Denn die müssten Sie ja wohl abgeben, wenn Sie der Polizei von unserer Begegnung berichten würden. Womit wir am Ende unserer kleinen Besprechung sind und ich mich verabschieden möchte.
Bevor Sie gehen.
Ja?
Und wir uns nie wiedersehen, müssen Sie mir noch eine Frage beantworten.
Nämlich?
Wenn dieses Angebot wirklich so ein gutes Geschäft ist, warum machen Sie es dann nicht selbst?
Es macht mir Spaß, Menschen wie Klaus Wollny zu verfolgen und Menschen wie Sie zu kaufen. Es befriedigt mich zutiefst, auf diese Art einen großen Kreis zu schließen. Aber ich mache mir nicht die Hände schmutzig. Im Gegensatz zu Ihnen bin ich nämlich kein Mörder.
Hauen Sie ab, Sie Schwein. Sie mieses, mieses Schwein.
Die Zeit ist ohnehin um. Auf Wiedersehen, Herr Berger.
Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die 7. große Strafkammer des Landgerichts Bonn hat heute im Zusammenhang mit der Flickspendenaffäre das Verfahren gegen Graf Lambsdorff, Friedrichs und von Brauchitsch eröffnet. Den ehemaligen Wirtschaftsministern Lambsdorff und Friedrichs bei der
Schlechtigkeit
vorgeworfen, dem ehemaligen Flickmanager von Brauchitsch Bestechung zur Last gelegt.
Wieso?
Otto Graf Lambsdorff wird vorgeworfen von Flickmanager von Brauchitsch 1977 und 1990.
Seit einigen Tagen bist du so bedrückt, so nachdenklich.
Ach.
Ja, als wenn du Ärger gehabt hast.
Untersuchungsausschuss, wie auch heute in einer Erklärung seiner Rechtsanwälte bestritten.
Ich habe mich nur neulich über den Tillmann geärgert.
Ist das der, der zum Fanda-Konzern gegangen ist?
Genau der.
Und? Naja, was war mit dem?
Vor Gericht verantworten muss sich auch der ehemalige Flick-Generalbevollmächtigte Eberhard von Brauch. Ihm wird vorgeworfen, an die beiden Minister...
Jetzt war auf seiner Abschiedsfeier. Letzten Dienstag. Er hat da ganz schön einen ausgegeben.
Das kann man wohl sagen. Wenn ich bedenke, in welchem Zustand du nach Hause gekommen bist.
Jedenfalls hatten wir plötzlich so ein blödes Thema am Wickel.
Ja, war es denn wenigstens ein interessantes Thema?
Worauf du dich verlassen kannst. Plötzlich waren wir mittendrin in der Frage, was man für Geld alles tun würde.
Da wäre ich gern dabei gewesen.
Hätte sich auch gelohnt. Die Prickels hätte dich besonders verblüfft.
Wieso?
Sie meinte nämlich frisch und frei, wenn der Preis stimme, würde sie mit jedem wildfremden Mann ins Bett gehen.
Nein, ehrlich?
Ja. Und natürlich fingen gleich alle an zu bieten.
Was?
Und danach ging es dann unter viel Gelächter erst richtig los. Da wurden Häuser verschenkt, Deutschland verraten, Partner betrogen und Banken überfallen. Selbst die Knefel aus der Buchhaltung war unter gewissen Umständen, es müsse sich eben nur lohnen, bereit an bestimmten Zahlen zu drehen.
Ja, das ist zwar alles sehr komisch, aber das ist doch kein Grund zum Ärgern.
Richtig. Aber jetzt kam die Reihe an mich.
Aha. Und was würdest du für Geld tun?
So direkt bin ich darauf gar nicht eingegangen.
Wieso bist du nicht darauf
eingegangen? Ich habe die Frage gestellt, ob sich jemand vorstellen könnte, für Geld sogar zu töten.
Du hast allen Ernstes gefragt, ob jemand für Geld töten würde?
Das war doch nur theoretisch.
Weißt du, wie unmöglich das ist? Ich meine, wie geschmacklos.
Aber...
Ach, na, das war doch wohl mehr ein Spaß, den ihr euch machen wolltet.
Sicher.
Und der hört beim Mord auf. Ach, Carsten, du musst betrunken gewesen sein. Nein, wahrscheinlich warst du voll und vollkommen verrückt.
Genau so haben sie alle reagiert. Am lautesten und entsprechend entrüstet der Tillmann. Wie ich denn auf so etwas käme? Kein normaler Mensch würde für Geld töten, da müsse man schon krank sein. Selbst die Preckels, die ja immerhin auf den Strich gehen wollte, war geradezu hysterisch verärgert.
Ja, und dann?
Und dann? Ich weiß auch nicht, warum ich...
Ja.
Ich hab dann nochmal nachgehakt.
Ja, und?
Ich meine, weil ich so sauer darüber war, dass alle über mich hergefallen waren. Obwohl ich es doch nur im Spaß gefragt habe. Ich meinte also nochmal, ich weiß nicht, welcher Teufel mich geritten hat, ob nicht auch das Töten, ein Mord, auch nur eine Frage des Preises sei. Wenn der Preis nur hoch genug ist, schwindelnd hoch, überzeugend hoch genug, verlockend hoch genug,
Carsten, was ist mit dir? Du machst mir Angst, wie du redest und was du redest. Ich habe sowas von dir noch nie gehört.
Das hat der Tillmann zum Schluss auch gesagt. Und dann hat er noch hinzugefügt, die meisten Menschen würden für Geld wirklich alles tun, nur nicht töten. Dann hat er mich um die Schulter gefasst und ganz auf vertraulich gemacht. Mal ehrlich, hat er gesagt. Berger, mal ehrlich. Sie wären für so etwas außerdem viel zu feige.
Und das ärgert dich? Dass er dich für zu feige hält?
Nein, das nicht.
Sondern...
dass er nicht wahrhaben will, dass alles seinen Preis hat. Dass der Preis also nur stimmen muss, damit alles käuflich ist. Und wenn ich alles sage, dann meine ich auch den Menschen.
Manchmal bist du mir sehr fremd, Carsten.
Ich mir auch.
Dann war die Feier doch kein Erfolg.
Aber ja, doch. Das Ganze war bald vergessen. Es ging wieder rund. Wir waren ja auch viel zu betrunken.
Ach, dann hör auf, dich zu ärgern. Sag's doch selbst immer. Unter Alkohol soll man nicht diskutieren.
Ich wollte auch nicht diskutieren, sondern nur mal fragen.
Aber so etwas fragt man nicht einmal Carsten.
Ich weiß. Und trotzdem gibt es Menschen, die es tun.
Für Geld töten?
Ja.
Das glaube ich einfach nicht.
Auch nicht. Für 1 Million?
Wie kommst du gerade auf 1 Million?
Nur so. Nur um ganz einfach mal einen Preis zu nennen.
Einen Preis, für den du so etwas tun würdest?
Nein, ich meine es nur so als Beispiel.
Schade, dass es draußen regnet. Jetzt ein Schlückchen Sekt, dann raus ans Meer. Und ein erfrischendes Bad.
Und dann noch ein Schlückchen Sekt und dann noch eins. Und dann?
Aber leider reicht der Sekt nicht ewig. Das Wetter ist uns nicht gewogen und das Meer haben wir auch nicht gerade vor der Haustür. Und außerdem ist es zu kalt zum Baden.
Erinnerst du dich noch an den letzten Sommer? An die Finca auf La Palma?
Oberhalb von Pantilla, mit den 30-jährigen Palmen und dem unverbaubaren Blick aufs Meer. Ach, schön.
Das Ganze sollte so um 2,5 Millionen Peseten kosten.
Ja, und wir haben es uns nur spaßeshalber angesehen, um den Eindruck zu erwecken, wir könnten uns so etwas leisten. Dabei war nicht mehr bei uns drin als das Einzimmer-Apartment in Soyer.
Und der Schluck Sekt, den du mir noch eingießen kannst.
Ich glaube, die Flasche ist leer.
Du, Carsten?
Ach ja, du wolltest ja noch mit mir reden.
Ja.
Vielleicht darüber, was wir beide gleich tun werden?
Nein, nicht darüber, wenigstens nicht gleich. Erst über etwas anderes.
Und über was?
Über unser Gespräch von vorgestern. Darüber, was man für Geld alles tun würde.
Oh, muss denn das jetzt sein? Das ist doch längst vergessen.
Ja, es muss jetzt sein. Ich habe nämlich lange darüber nachgedacht. Eigentlich schon einen Tag zu lange.
Na, dann mal los.
Du darfst mir aber nicht böse sein.
Egal, was kommt.
Gut. Ich kenne dich jetzt schon über 12 Jahre. Und ich weiß eigentlich immer gleich genau, wann du mir etwas verheimlichst oder mir etwas nicht sagen kannst, weil du selber noch nicht fertig bist damit. Ich meine, wenn du mir etwas durch die Blume sagen willst. Darum wundert es mich, dass ich es vorgestern nicht sofort erkannt habe.
Was?
Dass du mir ein Märchen erzählt hast. Und danach ein Stück von einer wahren Geschichte.
Ein Märchen und eine wahre Geschichte?
Ja. Ich glaube nicht, dass das Gespräch beim Abschiedstrunk von Tellmann so oder überhaupt stattgefunden hat. Das war ein Märchen.
Und die wahre Geschichte?
Auch wenn ich es nicht fassen kann, auch wenn es weit außerhalb meines Vorstellungsvermögens liegt. Und obwohl ich mir nichts mehr wünsche, als dass ich mich irre. Du hättest mir das alles nie erzählt, wenn es nicht wirklich geschehen wäre.
Was?
Irgendjemand hat irgendeinem Menschen viel Geld für einen Mord angeboten, glaube ich. Und du weißt davon. Du steckst da irgendwie mit drin.
Ja. So in etwa kann man das bezeichnen.
Und wem hat man so etwas Wahnsinniges angeboten? Wem?
Mir. Für 1 Million.
Carsten, das ist absurdes Theater. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Das geht doch nicht.
Und doch ist es wahr. Ein Mann, den ich noch nie zuvor gesehen habe, hat mir für einen Mord 1 Million Mark angeboten.
Und wo hat er das getan?
Mittags im Café Carré.
Carsten.
Ja?
Carsten, du bist doch nicht krank oder so, oder warst du betrunken an dem Tag? Durcheinander, überarbeitet oder...
Nein, meine Liebe. Ich war nüchtern und voll da. Genauso wie der Mann und das Angebot.
Aber warum hast du da nicht sofort die Polizei geholt?
Genau das hatte ich vor. Was kannst du mir glauben? Aber dann habe ich einen Fehler gemacht.
Einen Fehler?
Ja. Ich habe ihm gesagt, dass ich die Polizei holen würde.
Und daraufhin ist er schnell verschwunden.
Im Gegenteil. Er blieb und begann zu argumentieren. Er machte mir klar, dass ich für den Fall, dass ich die Polizei holen würde, die 100.000 Mark verlieren würde.
Welche 100.000 Mark, Carsten? Von welchen 100.000 Mark redest du?
Von den 100.000 Mark in dem Umschlag.
Oh, mir wird ganz flau im Magen. Mir ist schlecht. Ich weiß nicht mehr weiter. Mit dir nicht, mit mir nicht, mit uns nicht, mit dieser ganzen verdammten Geschichte nicht.
Wir könnten ihn ja einfach aufmachen.
Wen?
Den Umschlag.
Warum sollten wir das tun?
Weil wir dann wissen, wie es weitergeht.
Gut, hol ihn. Hol diesen verdammten Umschlag, damit ich endlich etwas Greifbares in der Hand habe.
Da ist er.
Warum hast du den nicht längst aufgemacht?
Irgendwie hatte ich Angst. Das Öffnen des Umschlags wäre so eine Art Vertragsabschluss. Als wenn ich damit Ja gesagt hätte. Wenn wir das Geld annehmen, ist es doch fast so, als wenn ich es getan hätte.
Ach, du mit deinen albernen Spitzfindigkeiten, die oft genug nichts weiter als Feigheit sind.
Markscheine.
Und er hat wirklich gesagt, du kannst sie behalten?
Ja.
Auch wenn du nichts unternimmst? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Alles 1000-Markscheine. Carsten. 100.000 Mark.
Du tust ja gerade so, als wenn sie uns gehörten. Margit. Wir können sie unmöglich behalten.
Aber warum denn nicht? Er hat doch selber gesagt, dass du ihn nie wiedersehen wirst, stimmt's?
Ja.
Also, warum sollten wir es dann der Polizei schenken, die uns als Dank nichts weiter als Schwierigkeiten machen würde?
Genau mit der Logik ist er mir auch gekommen.
Ja?
Ja. Und ich finde es unheimlich, dass du so redest wie er.
Du findest das unheimlich? Dass ich dir mit der gleichen Logik komme wie der Fremde? Dass ich genauso rede wie er? Und das, obwohl du diesen Gedanken und diese Worte in den letzten Tagen bestimmt viele Male, ach nein, wenigstens 100 Mal heruntergebetet hast.
Margit.
Jawohl, 100 Mal, nämlich für jeden Tausender einmal.
Margit.
Das ist doch wahr. Du greifst mich an, nur weil ich ausspreche, was du denkst, seitdem du aus diesem Café Carré rausgekommen bist.
Was ist das? Was hast du da?
Ein Foto von einem alten Mann.
Meinst du, das ist er?
Ich denke schon. Hier steht ein Name drauf. Klaus Wolny.
Sieht ganz normal aus. Sehr gepflegt sogar, mit seinem Schnauzbart und den kurzen Haaren. Eigentlich sehr sympathisch.
Tja. Trotzdem scheint irgendjemand etwas gegen ihn zu haben.
Etwas ist gut. Immerhin will man ihn aus dem Weg räumen. Und genau darum schlage ich jetzt auch eine andere Richtung ein.
Wie bitte?
Wir sind genau dort angekommen, wo sich der Fremde verrechnet hat. Bei mir. Bei uns. Oder glaubst du wirklich, dass ich so etwas tun würde? Margit. Glaubst du, dass ich für Geld töten könnte? Mein Gott, antworte doch.
Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Wir haben unsere Grundsätze und unseren Glauben. Wir wissen, was man darf und was man nicht darf, was gut ist und was böse. Wir kennen und respektieren die Gesetze, aber...
Was aber?
Ach, verdammt nochmal! 100.000 Mark sind doch auch ein Wort! Ich glaube, dieses Geld und diese Geschichte werden unser Leben verändern. Wir werden ab heute anders sein als früher. Siehst du, was dort liegt, mein Lieber?
Geldscheine.
Nein, nicht nur Geldscheine, sondern auch 100.000 verflixt gute Argumente. Oh, seltsam, wie gut ich sie hören kann.
Mein Gott, Margit, ich kenne dich nicht wieder.
Och, ich bin sicher, dass du froh bist über jedes Wort, das ich sage. In Wirklichkeit bist du doch erleichtert darüber, dass ich endlich laut ausspreche, worüber du seit Tagen nachgrübelst. Dass ich die Angelegenheit vorantreibe. Dass ich dir über deine Hemmungshürden hinweghelfe. Stimmt das? Ich frage dich, Carsten, ob das stimmt. Und wenn du mir jetzt nicht antwortest, schmeiß ich alles hin und lass dich mit dem ganzen Schlamassel allein.
Ich glaube, es stimmt.
Na bitte. Dann spiel mir gegenüber auch nicht den Moralapostel. Da ist ja noch ein Brief drin.
Und? Was steht da?
Klaus Wolny, 72 Jahre alt, Inhaber des Hotels Tannengrund in Mittenwald. Herr Wolny ist jeden Tag ab 10 Uhr morgens im Hotel, wohnt aber nicht dort, sondern etwas oberhalb auf der Latschenalm. Da er keinen Führerschein hat, legt er die Strecke zwischen Wohnung und Hotel zu Fuß zurück. Morgens verlässt er sein Haus exakt um 9.15 Uhr. Und abends verabschiedet er sich im Hotel stets kurz nach der polizeilichen Sperrstunde. Der Weg führt fast ausschließlich durch dichten Kiefernwald und ist sehr einsam. Auf den 1,5 Kilometern ist morgens und abends fast nie ein Mensch außer Herrn Wolny unterwegs. Bei Gebrauch des Schalldämpfers machen die örtlichen Gegebenheiten einen Schuss so gut wie lautlos.
Wie war das?
Was denn?
Der letzte Satz.
Bei Gebrauch des Schalldämpfers machen die örtlichen Gegebenheiten einen Schuss so gut wie lautlos.
Glaubst du mir jetzt, dass der Mann verrückt ist?
Die örtlichen Gegebenheiten
sind gut.
Du findest das wohl gar nicht komisch?
Nein.
Nicht einmal diese unmögliche Formulierung?
Auch die nicht.
Dann hältst du es also für machbar?
Du nicht?
Vielleicht. Wenn man es richtig vorbereitet. Wenn man es nur richtig vorbereitet.
Guten Tag.
Ich habe Ihnen Ihren Stammplatz freigehalten. Sie nehmen doch immer Kaffee und Cognac?
Ja, ja. Scheint nicht da zu sein.
Sie sind doch Herr Berger.
Was willst du von mir?
Ich soll Ihnen ein Päckchen geben.
Gib schon her. Danke. Warte. Das ist für dich.
Danke.
Kann ich nur sagen, herzlich willkommen im Mittenwald. Ich bin sicher, es wird Ihnen bei uns hier gefallen. Schon gar bei so herrlichem Spätsommerwetter. Na, gefällt Ihnen das Zimmer?
Ja, schön.
Ja, schauen Sie sich nur in aller Ruhe um. Wir haben heute ein fundiges Wetter.
Ein sehr schöner Ausblick.
Wirklich, sehr schön. Sind Sie denn zum Wandern da?
Natürlich. Ja. Natürlich sind wir zum Wandern hier. Genauer sogar zum Hochgebirgswandern. Wir machen das seit vielen Jahren jeden Herbst für ein paar Tage.
Ach ja, Soll ich jemand runter zu Ihrem Wagen schicken und das restliche Gepäck holen lassen?
Unser Gepäck? Ja. Nein, danke. Ich meine, wir wollen erst mal spazieren gehen.
Aha. Kann ich sonst noch irgendwas für Sie tun?
Nein, danke.
Bitte. Na dann.
Carsten?
Ja?
Ich habe auf der Herfahrt noch mal darüber nachgedacht.
Worüber?
Ja, ich meine über alles. Die ganze Geschichte und über meine Reaktion in der Küche neulich nachts. Ich war angetrunken und außerdem verärgert darüber, dass ich, wie so oft wieder, für dich aussprechen musste, wozu du nicht den Mut hattest.
Und was willst du mir damit sagen?
Ich meine, es ist noch nicht so spät. Wir können noch zurück. Ich meine, dass wir mit den 100.000, die wir ohne Gegenleistung behalten können, doch eigentlich schon richtig beschenkt sind. Komm, Carsten, wir machen uns hier ein paar schöne Tage mit allem, was dazugehört, und reisen am Montag wieder nach Hause.
Das klingt allerdings ganz anders als neulich Nacht in der Küche.
Man kann doch seine Meinung ändern.
Eine Meinung vielleicht, aber keinen Entschluss.
Du bist also entschlossen?
Ja.
In dieser Hinsicht hat er dich also genau erkannt, der Fremde. Carsten Berger ist ein Mann, der weiß, was er will. Von männlicher Entschlossenheit nach dem Motto, gesagt ist gesagt und ein Mann muss seinen Weg gehen.
Warum auf einmal so zynisch?
Ach, nicht zynisch. Seit Tagen ist mir schlecht und wenn ich die Augen schließe, dann dreht sich alles um mich.
Margit, das sind die Nerven.
Nein, Carsten, ich glaube, es ist Angst. Angst. Angst, wie ich sie noch nie erlebt habe. Es ist so, als wenn all meine Gefühle und meine Gedanken in einer Zwangsjacke stecken. Es ist beklemmend eng darin und fast unmöglich zu atmen. Es ist doch zweierlei, ob wir betrunken über so ein Geschäft reden oder ob wir es dann auch tatsächlich tun.
Darf ich fragen, wovor du plötzlich so viel Angst hast?
Es könnte etwas schiefgehen, Carsten. Stell dir doch nur mal vor, es passiert dir was und sie würden dich erwischen. Carsten, ich habe Angst um dich.
Margit, zwischen Lübeck und Mittenwald liegt fast ganz Deutschland. Das sind 250.000 Quadratkilometer, auf denen über 60 Millionen Menschen leben. Zwei von ihnen, die nichts, aber auch gar nichts miteinander verbindet, die sich vollkommen fremd sind, werden für wenige Minuten zusammengeführt. Auf einem Waldweg bei völliger Dunkelheit. Etwas passiert. Und sie trennen sich wieder. Am Morgen, wenn der eine gefunden wird, ist der andere schon wieder über 800 Kilometer weit weg. Zwischen ihm und dem Waldweg leben sie alle friedlich weiter, die 60 Millionen Menschen. Und keine Spur führt irgendwo hin, weil es keinerlei Verbindung gibt. Kannst du mir folgen?
Ja.
Und wovor hast du dann noch Angst?
Wer sagt dir, dass der Fremde dich hält?
Unser Auftraggeber?
Ja. Wer sagt dir, dass er dich nicht nur benutzt, um dich hinterher reinzulegen?
Kein Geschäft ohne Risiko. Wir sollen einen Job machen und werden dafür bezahlt. Für ihn ist der Fall damit erledigt. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass sich jemand so viel Mühe mit einem Plan macht, wenn er nicht etwas ganz Bestimmtes im Sinn hat.
Was ist das?
Ein perfekter Mord. Wie hat er sich noch ausgedrückt? Es macht mir Spaß, Menschen wie Klaus Wollny zu verfolgen. Er hat ihn verfolgt, gefunden und verurteilt. Und jetzt richtet er ihn.
Nicht er. Du.
Ich führe nur aus, was andere beschlossen haben.
Wie leicht du das heute alles aussprechen kannst.
Dabei ist es mir wirklich schwer gefallen, so weit zu kommen. Du weißt, wie sehr ich gelitten habe. Ich musste über mein ganzes Leben wegsteigen, weil ich es nicht tun wollte. Ich habe es wirklich nicht gewollt. Aber jetzt sind wir hier. Und darum gehe ich auch morgen zu seinem Hotel, um mir alles anzusehen.
Auch ihn?
Nein. Das könnte ich nur wieder nicht. Ich meine die Alm, auf der er wohnt. Das Hotel. Und vor allem den Waldweg.
Und dann... Dann willst du es wirklich tun?
Das weiß ich erst, wenn ich alles gesehen habe.
Lassen Sie doch die Ambulanz durch, bitte. Das Hotel bleibt heute geschlossen.
Bitte gehen Sie
vom Eingang des Hotels weg. Gehen Sie doch bitte weiter, meine Damen und Herren.
Gehen
Sie weiter. Bleiben Sie nicht stehen und machen Sie die Straße
weiter
mit der Krankenwagen durch.
Ein Unfall?
Ein Unfall, ja. Ein Unfall, so kann man es nennen. Ein ganz schrecklicher Unfall sogar. Er hat sich aufgehängt.
Wer hat sich aufgehängt?
Unser Chef, der Herr Wolny.
Das gibt's doch nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann er doch nicht machen. Er kann sich doch nicht einfach selbst umbringen. Kein Mensch hat das Recht, sich umzubringen.
Oh, Sie tun mir weh.
Lassen Sie doch das Mädchen in Ruhe.
Schon gut, schon gut. Selbstverständlich, entschuldigen Sie bitte. Ich war so erschrocken. Das war der Schock, wissen Sie?
Ja.
Das hat uns alle sehr getroffen.
Eine furchtbare Sache.
Sie kannten den wohl nie gut.
Wieso?
Na, weil es Sie auch so mitgenommen hat.
Nein, ich kannte ihn nicht. Wenigstens nicht näher. Ich hatte nur ein Geschäft mit ihm vor. Und wir standen kurz vor dem Abschluss.
Na, dann seien Sie mal heilfroh, dass das nicht geklappt hat, lieber Mann.
Wieso?
Na, der Wolny war doch schon lange so gut wie pleite.
Ach.
Da ist doch schon seit Januar nichts mehr zu holen. Er hat sich mit dem zweiten Anbau total übernommen. Er war praktisch schon tot, bevor er sich aufgehängt hat.
Wann ist es denn passiert?
Vorgestern Nacht, vermutet der Polizeiarzt.
Vorgestern?
Der hat sich bisher noch nie getäuscht. Da gestern im Hotel Ruhetag war, hat man ihn auch erst heute gefunden.
Also Sonntagnacht. Dann war er schon tot, als ich losfuhr. Verdammt nochmal. Es war alles umsonst.
Herr Berger?
Ja?
Hier ist ein Besucher für Sie.
Und wer ist es?
Er sagt, er sei ein Freund von Ihnen.
Fragen Sie ihn, wie er heißt.
Das habe ich natürlich schon, er will es nicht sagen.
Gut, dann schicken Sie ihn zu mir.
Okay.
Guten Tag, mein Lieber.
Was wollen Sie hier? War nicht vereinbart, dass wir uns nie wiedersehen?
Tut mir leid. Da müssen Sie sich irren. Ich habe mich mit den Worten "Auf Wiedersehen" von Ihnen getrennt. Und ich habe es auch so gemeint, weil ich sicher war, dass wir ins Geschäft kommen würden.
Haben Sie denn vergessen, wie ich Sie am Schluss unserer Begegnung genannt habe?
Sie nannten mich ein mieses Schwein. War es nicht so?
Soll ich es wiederholen?
Warum nicht? Aber bitte erst, wenn wir miteinander fertig sind.
Ich wüsste nicht, was wir noch miteinander zu tun hätten, oder? Oder wollen Sie nun doch Ihr Geld zurück?
Ganz im Gegenteil. Ich möchte Ihnen die restlichen 900.000 bringen. Ich habe sie hier in meinem Koffer.
Es ist, wie ich gesagt habe. Sie sind verrückt.
Darf ich mir die Frage erlauben? Warum?
Weil Sie mir 900.000 Mark geben wollen, obwohl ich Ihren Klaus Wollny gar nicht umgebracht habe.
Ich weiß.
Sie wissen?
Ja, ich weiß es, aber meine Auftraggeber nicht. Und da sich meine Firma keine Fehlschläge leisten kann, wird es auch keinen geben. Also lautet die offizielle Sprachregelung, wir hatten einen Auftrag und wir haben ihn mit Ihrer Hilfe ausgeführt. Sagen wir es einmal so, der gute Klaus Wollny hat sich nicht erhängt, er wurde.
Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr.
Es war von Anfang an nicht Ihre Aufgabe zu verstehen. Sie sollten lediglich handeln, mehr nicht. Das ist nämlich viel einfacher. Man reagiert und funktioniert. Man hilft sich mit Logik. Man überzeugt sich mit einer schönen Kette von rationalen Argumenten. Am Ende steht ein Entschluss. Womit man vielleicht weiß, was man will, aber nicht unbedingt begriffen hat, was man tut.
Jetzt wollen Sie mich wieder reizen. Jetzt wollen Sie mich wieder so weit bringen, dass ich Sie beschimpfe.
Nein, wirklich nicht. Es ist mir nur ein Bedürfnis, Ihnen zu sagen, wie sehr ich Sie verachte.
Würden Sie jetzt bitte gehen?
Ja. Und ich sage Ihnen diesmal auch nicht auf Wiedersehen. Ich sage, leben Sie wohl, Herr Berger. Es war mir eine Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Aber Sie gestatten doch wohl noch, dass ich diesen Koffer hier öffne. Sein Inhalt wird Sie erfreuen. Es sind 900.000 Markscheine. Wollen Sie sie zählen?
Verschwinden Sie endlich!
Nicht, bevor ich diesen Koffer auf Ihrem Schreibtisch entleert habe. Sie sind jetzt ein reicher Mann, Berger.
Verdammt!
Ich glaube, dieses Geld und diese Geschichte werden unser Leben verändern.
Verdammt! Verdammt!
Erinnerst du dich noch an den letzten Sommer? An die Finca auf La Palma?
Verdammt!
Das Ganze sollte so um die 2,5 Millionen Peseten kosten.
Verdammt.
Wir werden ab heute anders sein als früher.
Verdammt.
In unserer Kriminalhörspielreihe Achtung Hochspannung hörten Sie heute Selbst ist der Mord von Erik Kellermann mit Renate Küster und Wolfgang Kondros. In weiteren Rollen Herbert Stass, Klaus Jepsen, Oliver Elias, Fritz Mellinger, Helga Lehner, Katja Notke, Erwin Schastock, Renate Jamroschik. Ton und Schnitt Nicole Jörg und Sören Peers. Regieassistenz Ingrid Tribowski. Regie: Rainer Klute.